Was würden Sie denken, wenn Sie morgen in der Innenstadt von Hannover plötzlich auf einen Stau treffen und dann folgendes Schauspiel erlebten? Die Ampel ist ausgefallen. Mitten auf der Kreuzung steht ein Mann im Trainingsanzug und mit Käppi und wedelt mit den Armen, als wolle er den Verkehr lenken. Die meisten Leute würden wahrscheinlich lachen. Was will er eigentlich hier? Was gibt dem Verkehrspolizisten seine Autorität? Warum folgen die Autofahrer seinen Anweisungen? Antwort: Es ist die Uniform. Es ist die richtige Uniform. Weithin sichtbar. Sie weist ihn aus, sie verleiht seinen Armbewegungen die nötige Kraft und Autorität. Und alle Autofahrer verhalten sich so, wie er es anordnet. Paulus sagt, auch für unsere Bewährung als Christen im geistlichen Kampf brauchen wir eine entsprechende Autorität. Brauchen wir eine Stärke. Was gibt uns Christen diese Stärke? Wodurch bekommen wir die nötige Autorität? Antwort: Wir brauchen eine Uniform. Genauer gesagt, wir brauchen eine Rüstung. Noch genauer gesagt, wir brauchen die geistliche Waffenrüstung. Und gerade darum fordert Paulus uns ja auch im Epheserbrief Kapitel 6 zweimal auf. Wir hatten das in den vergangenen Wochen gesehen, in unserer kleinen Predigtreihe, in Vers 11 und in Vers 13. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und dann nochmal in Vers 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt, damit ihr Autorität habt, damit ihr stark seid, damit ihr bestehen könnt. Und dabei ist die geistliche Waffenrüstung für den Christen noch viel wichtiger natürlich als die Uniform für den Polizisten. Die Uniform, gut, die ist sichtbar, aber sie ist nur eine Äußerlichkeit. Sie ist, wenn man so will, ein Stück Stoff, das man sich überstreift. Nicht mehr und nicht weniger. Die geistliche Waffenrüstung ist unsichtbar, aber sie ist eine Wirklichkeit. Die geistliche Waffenrüstung ist eine geistliche Autorität. Und es macht einen krassen Unterschied aus, ob jemand diese Waffenrüstung trägt oder nicht, ob jemand sie benutzt oder nicht, ob jemand sie anwendet oder nicht. Und Paulus sagt auch unverblümt, warum das so ist. Warum wir diese geistliche Waffenrüstung unbedingt brauchen, diese leistungsfähige, hochentwickelte Waffenrüstung. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen in unserer Predigtreihe, eben weil wir einen ernstzunehmenden Gegner haben. Deswegen brauchen wir sie. Und Paulus hat eben von einer Person gesprochen, von einer Person, deren Namen gebildete Leute wie er sonst nicht so leicht in den Mund nehmen, vom Teufel. Er hat das ganz nüchtern gesagt. Der Teufel ist eine Tatsache, von der die Bibel sehr deutlich redet, von der auch Jesus sehr deutlich gesprochen hat. Immer wieder. Das Ziel des Teufels ist auch klar. Er will unser Leben zerstören. Er will uns von Gott wegtreiben. Er will Gott die Ehre rauben. Und logischerweise will der Teufel auch die Gemeinde Jesu beschädigen. Er will sie verunglimpfen und entmutigen. Und Jesus hat garantiert, dass der Teufel am Ende damit nicht durchkommt. Jesus hat garantiert, niemand kann meine Schafe aus meinen Händen reißen. Das wird niemandem gelingen. Niemandem. Meine Nachfolger kommen ans Ziel. Meine Gemeinde werden die Pforten der Hölle nicht überwinden, hat unser Herr gesagt. Verglichen mit Jesus, so hat es mal jemand ausgedrückt, hat der Teufel so viel Macht wie das Schwarze unterm Fingernagel. Aber auf dem Weg dahin kann uns der Teufel noch ganz schön zu schaffen machen. Kann er vieles beschädigen, kann er manches behindern und verhindern. Und darum sagt die Bibel, darum sagt Paulus hier speziell, brauchen wir eine Schutzrüstung gegen ihn. Jeder Einzelne und die Gemeinde Jesu als Ganze. Damit der Teufel uns nicht lähmen kann, damit er unseren Dienst für Gott nicht verhindern kann, damit er uns die Freude des Glaubens nicht ersticken kann. Wir brauchen diese Schutzrüstung. Und in dem Sinne beschreibt Paulus unser Leben als Christen eben immer wieder als geistlichen Kampf. Das ist kein Spaziergang über Rosen. Das ist kein Wellness-Trip mit spirituellen High-Erlebnissen, sondern es ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf. nicht gegen Menschen, sondern, wie Paulus auch hier im Epheserbrief gesagt hat, Kapitel 6, Vers 12, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, also mit den Dämonen, die wir nicht sehen, die wir auch nicht direkt konfrontieren sollen, aber die da sind. Also Leben als Nachfolger Jesu, das ist nicht ein theoretisches religiöses Hobby, das ist nicht ein mehr oder weniger frommes Gesellschaftsspiel, sondern das ist geistlicher Kampf. Der Teufel will uns Fallen stellen, wo immer er kann. Das ist sein erklärtes Ziel. Und so gibt es Angriffe von allen Seiten. Angriffe von innen, aus unserem eigenen Herzen. Angriffe von innen, innerhalb der Gemeinde. Der Teufel kann jede Kleinigkeit nutzen, um einen Streit daraus zu entfachen. Jede Kleinigkeit. Und er will das tun. Und Angriffe von außen. Stimmung gegen die Christen in Teilen der Gesellschaft. Wir sollen eingeschüchtert werden. Wir sollen verleumdet werden, wir sollen verunglimpft werden als Christen. Wie es zum Beispiel oft geschieht, wenn ernsthafte Christen mit militanten Moslems in einen Topf geworfen werden. Na, diese Fundamentalisten, ist doch alles dasselbe. Kampf, Angriff von innen und von außen. Und wenn wir in diesem Kampf nun bestehen wollen, wenn wir uns nicht klammheimlich zurückziehen wollen, wenn wir uns nicht in die Defensive drängen lassen wollen, dann brauchen wir die nötige Festigkeit und dann brauchen wir das, was wir als geistliche Autorität bezeichnen würden. Seid stark in dem Herrn, sagt Paulus, in der Macht seiner Stärke. Und dazu müssen wir also die sogenannte geistliche Waffenrüstung anlegen. 6 Bestandteile hatten wir bei dieser geistlichen Waffenrüstung gefunden, entdeckt, die zu dieser Rüstung dazugehören. Sie können die einzelnen Predigten nochmal nachlesen über beg-hannover.de. Zu jedem einzelnen Teil dieser Rüstung: der Gürtel der Wahrheit, der Schutzpanzer der Gerechtigkeit, die Schnürschuhe oder die Spikes des Evangeliums, wie wir gesagt hatten, der Langschild des Glaubens, der Helm der Heilsgewissheit und das Schwert des Geistes. Der Gürtel der Wahrheit, die Wahrheit ist eine Person, ein Buch. Wir binden uns an Jesus, wir binden uns an sein Wort, wie mit einem Gürtel. Der Schutzpanzer ist diese Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Gott erklärt mich für gerecht, weil Jesus Christus für mich gestorben ist, weil er an meiner Stelle die Strafe getragen hat, die ich für meine Sünde verdient hätte. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und dafür müssen die Anklagen des Teufels verstummen. Er schützt mich mit dem Panzer seiner Gerechtigkeit. Die Schnürschuhe, die Spikes des Evangeliums, sie machen unsere Schritte fest. Sie machen unsere Schritte auch beweglich, dass wir das Evangelium zu anderen bringen können. Der Langschild des Glaubens schützt uns gegen die Brandpfeile des Teufels. Der Teufel, der uns anfechtet, der uns in Frage stellt, der sagt, ja, ist deine Sünde denn wirklich vergeben? Bist du denn wirklich Christ? Warum wächst denn dein Glaube so langsam? Warum hast du noch so viele Rückfälle? Warum mache ich noch so viele Fehler? Und so will uns der Teufel verunsichern. Und dagegen setzt der Glaube Gottes Zusagen, die er in seinem Wort findet. Und wir hatten gesehen, wie viele wunderbare Zusagen Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Das ist der Langschild des Glaubens, den wir setzen gegen die Anfechtungen und gegen die Hinterfragungen des Teufels. Und dann der Helm der Heilsgewissheit. Das schützt unseren Kopf, unser Denken. Wir haben den Kopf frei. Wir können zuversichtlich nach vorn schauen, weil wir wissen, Jesus bringt uns ans Ziel. Die Heilsgewissheit ist wie ein Helm, der unseren Kopf schützt, der uns unseren Blick nach vorn richten lässt. Und schließlich dann das Schwert des Geistes, die einzige Offensivwaffe, das Wort Gottes, die Bibel, das wir immer mehr studieren und immer gezielter anwenden können und sollen. Das ist die ganze wunderbare Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung, die Gott uns gibt. Und die steht jedem Christen zur Verfügung. Jedem, der zu Jesus gehört, steht diese Waffenrüstung zur Verfügung. Das dürfen wir wissen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Zum Beispiel der Panzer der Gerechtigkeit. Wenn Sie sich zu Jesus bekehrt haben, dann haben Sie diesen Panzer. Dann betrachtet Gott Sie als gerechtfertigt. Dann kann Ihnen gar nichts mehr passieren. Dann sieht Gott Sie nur noch mit Jesus zusammen. Dann sind sie sein Kind. Sie haben diesen Panzer, wenn sie an Jesus glauben. Das kann ihnen keiner mehr wegnehmen. Die Frage ist aber, wie stark prägt das ihren Alltag? Wie stark prägt das ihr Lebensgefühl? Wie stark prägt das ihren Blick auf die Welt? Wie stark prägt das ihre Entscheidungen, die sie treffen? Oder die Spikes des Evangeliums. Wenn sie zu Jesus gehören, dann stehen sie drin in diesen Schuhen des Evangeliums. Die Frage lautet, wie oft gehen sie los, um anderen das Evangelium zu bringen? Verstehen Sie? Die Rüstung zu besitzen, sie im Schrank gewissermaßen hängen zu haben, dass sie uns gehört, wirklich gehört, das ist das eine. Aber das andere ist, diese Rüstung immer wieder anzuziehen. Ergreift die Waffenrüstung, sagt Paulus den Christen, die sie haben. Zieht sie an, benutzt sie, macht davon Gebrauch. Sie anzuziehen, loszugehen, sie zu gebrauchen, das ist noch etwas anderes. Und darum ist die Frage, die ich mir immer wieder als Christ stellen muss und die Sie sich genauso stellen müssen, lebe ich bewusst mit dieser Rüstung? Lebe ich aktiv mit dieser Rüstung? Setze ich sie ein? Ich habe da eine Verantwortung als Christ. Und darum macht Paulus mit Vers 17 noch nicht Schluss, obwohl er die Waffenrüstung bis dahin vollständig beschrieben hat. Er macht mit Vers 17 noch nicht Schluss, sondern er schiebt am Ende gewissermaßen noch diese Verse 18 bis 20 hinterher. Die gehören noch dazu. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht, man denkt, mit Vers 17 ist Schluss. Und Paulus schiebt noch diese Verse 18 bis 20 hinterher. Und die wollen wir jetzt miteinander lesen. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen. Also davor endet das, welches das Schwert des Geistes nehmt, welches ist das Wort Gottes. Und dann Vers 18. Und Sie haben das auf Ihrem Gottesdienstzettel auch, den Text. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Betet, sagt Paulus, alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das ist der Auftrag. Und dabei fällt sofort auf, haben Sie gemerkt, dass Paulus plötzlich kein Bild mehr verwendet. Das ist doch auffällig. Vorher hat er gesprochen vom Helm des Heils, vom Schwert des Geistes. Und jetzt redet er nicht etwa, schnallt euch den Rucksack des Gebets an oder hüllt euch in den Mantel des Gebets oder irgendein Vergleichspunkt wäre ihm bestimmt noch eingefallen. Er hatte ja bei dieser Waffenrüstung den römischen Soldaten vor Augen, der da bei ihm war im Gefängnis wahrscheinlich. Da liefen ja wahrscheinlich viele von diesen Typen rum. Er hätte schon noch einen Gegenstand gefunden, den er mit dem Gebet hätte vergleichen können. Sondern er sagt jetzt nur noch, ohne jedes Bild, ohne jede Metapher, und betet. Also, offensichtlich müssen wir daraus schließen, beschreiben diese Verse nicht einfach einen weiteren Rüstungsgegenstand, sondern sie setzen nochmal neu an. Das ist eine Zäsur, das ist ein Einschnitt, das ist auffällig. Was will Gott uns damit sagen? Das Gebet ist offensichtlich nicht einfach noch ein weiterer Teil der Ausrüstung, den man hinzufügen könnte, sondern das Gebet muss dem ganzen Gebrauch der Rüstung zugrunde liegen. Es ist für alle Rüstungsteile wichtig. Es ist für unser ganzes Leben in der Nachfolge Jesu wichtig. Und darum beendet Paulus diesen berühmten Abschnitt zur Waffenrüstung nicht mit Vers 17, sondern mit Vers 18 bis 20. Das ist kein Zufall, ihr Lieben. Und wie er das tut, er geht im wahrsten Sinne des Wortes aufs Ganze. Innerhalb eines Verses benutzt er viermal das griechische Wort für alles. Das steht, das ist die Grundform Panta im Griechischen. Viermal verwendet er allein in Vers 18 das Wort für alles. Betet alle Zeit, eigentlich mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Es kommt hier in der Luther-Übersetzung nicht hundertprozentig rüber, aber im Griechischen steht da viermal das Wort alles. Wenn du im Kampf bestehen willst, heißt das, dann musst du das Beten total ernst nehmen, lieber Christ. Dann musst du das noch viel ernster nehmen, als du es bisher wahrscheinlich genommen hast. Der Paulus will uns sein Anliegen, der will uns seinen Punkt so richtig ins Herz schreiben. wenn er das deutlich macht. Und dabei ruft er uns 4 Ermutigungen zu. Und diese 4 Ermutigungen wollen wir jetzt ganz kurz eine nach der anderen festhalten. Die erste Ermutigung lautet, sei treu im Beten. Sei treu im Beten. Betet alle Zeit, sagt Paulus. An anderer Stelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 sagt er, betet ohne Unterlass. Ohne Unterbrechung heißt es auf Deutsch. Und damit meint er natürlich nicht, dass wir mit geschlossenen Augen durch die Straßen laufen. Aber er beschreibt eine Haltung, wenn Sie so wollen, einen Lebensstil. Er sagt, du, dein ganzes Leben, dein ganzes Denken soll vom Beten bestimmt sein. Darum geht es. Dein ganzes Leben, dein ganzes Denken soll vom Beten bestimmt sein. Beten, das ist nicht einfach der Vollzug eines Rituals. Beten, das ist nicht, dass ich mal einen Rosenkranz dabei habe und ein paar Vaterunser und ein paar Ave Maria runterrattere. Das ist damit nicht gemeint. Sondern in Matthäus 6, Vers 7 hat Jesus ja selbst gesagt, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Das ist kein Formalismus. Ja, wir dürfen unser Herz ausschütten. Wir dürfen alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt, jederzeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Alle Sorge werft auf ihn. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Sie müssen, bevor Sie mit Gott reden, nicht erst ein Kontrollsystem dazwischen schalten, ein Filter gewissermaßen. Sie dürfen ihm ihr ganzes Herz ausschütten. Aber dieses betet alle Zeit meint nicht, dass ich ständig am Plappern bin, dass ich alle 5 Minuten ein Vaterunser einschieben muss, sondern es geht um die persönliche Lebensverbindung mit dem Vater im Himmel. Das ist damit gemeint. Und die findet ihren Ausdruck, diese persönliche Verbindung mit dem Vater und mit Jesus Christus, findet ihren Ausdruck wo? Im Gebet. Die ist da, auch wenn ich gerade nicht in der Bibel lese, auch wenn ich gerade nicht bete in meinem stillen Kämmerlein, auch wenn ich gerade nicht im Gottesdienst bin, auch wenn ich gerade nicht über christliche Themen rede. Das ist eine besondere Freude, ein Erfolg. Ich merke, ich bin angenommen zu einem bestimmten Studiengang und ich sage, danke Herr, dass das geklappt hat. Oder kurz vor der Mathearbeit, wenn die Zettel ausgeteilt werden und es mir immer mulmiger in der Magengegend wird, dass ich nochmal sage, Herr, hilf, hilf, lass mich durchkommen. Oder auf dem Weg in ein schwieriges Meeting, kurz vor der Tür, bevor ich den Kollegen die Hand drücke, Herr, bitte gib mir jetzt einen klaren Kopf. Oder wenn ein Kind sich plötzlich verletzt, bitte beschütze es. Jesus, bitte beschütze es. Oder wenn ich gerade nochmal einem Autounfall entkommen bin, hat nicht fast jeder von uns schon mal gesagt, danke, Herr. Boah, dass ich den noch gerade gesehen habe. Oder dass der mich nicht angefahren hat. Herr, dass du das gerade noch verhindert hast. Oder wenn eine Enttäuschung plötzlich auf uns einstürzt, dass ich dann sage, Herr, was soll ich jetzt tun? Herr, was soll ich jetzt machen? Zeig mir einen Ausweg. Oder wenn ich ein Gespräch mit Nichtchristen führe, dass ich dann im Stillen für mich bete und für ihn bete und sage, Herr, lass ihn doch bitte was verstehen. Es ist so schwierig. Wie komme ich daran an den Menschen? Bitte, Herr, gib, dass er etwas mitnehmen kann. Wissen Sie, jeder von uns hat seinen eigenen Stil, das auszudrücken. Meine Frau sagt oft, wenn wir unterwegs sind, ein Krankenwagen irgendwo vorbeifährt, Mensch, jetzt lass uns doch schnell für den beten, der da drin liegt. Oder wenn was Schlimmes in den Nachrichten gesendet wurde, Mensch, komm, lass uns doch schnell für die Leute beten. Jeder hat da seinen eigenen Stil auch. Aber es geht um diese Haltung. Paulus sagt, lebe in beständiger Verbindung zu deinem Herrn. Bete alle Zeit, sei treu im Beten. Dann kannst du diese geistliche Waffenrüstung auch richtig anwenden. Und dieses beständige Beten, dieser Lebensstil, der kann wachsen, wenn ich auch regelmäßig dieses Zwiegespräch mit meinem Herrn suche. Bei vielen Christen hat sich dafür die sogenannte stille Zeit bewährt. Am besten täglich, dass man einfach eine Zeit des Tages sich nimmt, um in Ruhe die Bibel zu lesen. Und wenn man es nicht lange schafft, ist es besser, es wenigstens kurz zu versuchen. Aber dass ich so einen täglichen Rückzugsort habe, nicht als starres Gesetz, nicht wie eine Schluckimpfung. Jetzt hast du heute deine stille Zeit gemacht, jetzt wird der Tag gut laufen. Aber als ein Angebot, das Gott uns macht. Als eine Hilfe, den Herrn besser kennenzulernen. Dass ich mir einen kleinen Abschnitt aus seinem Wort vornehme, den ich lese oder aus einem Andachtsbuch oder einen Teil einer Predigt höre. Und dass ich dann zu ihm bete und mit ihm den Tag durchbete. und für die Menschen bete, die der Herr mir aufs Herz legt oder die auf meiner Gebetsliste stehen, dass ich um die Erkenntnis seines Willens bitte, für schwierige Entscheidungsfragen, wenn ich einen neuen Job suche oder wie ich mit bestimmten Menschen umgehen soll oder wie ich mit meiner Planung verfahren soll. Dass ich unter höherem Befehl lebe gewissermaßen aus dieser Stille vor Gott. Und diese Stille vor Gott an einem Punkt des Tages wird mir helfen, den ganzen Tag mit ihm in Verbindung zu bleiben. Jeder Christ weiß, diese Stille ist sehr umkämpft. Der Teufel weiß, wie gut uns das tut und deswegen versucht er ständig, uns davon abzubringen. Deswegen kommen ständig irgendwelche Sachen dazwischen. Deswegen schießen uns Gedanken in den Kopf, wenn wir beten wollen. Es kommt ein Telefonat. Wir haben alle mögliche Arbeit, die uns davon abhalten will. Wir scheitern oftmals an unserer eigenen Inkonsequenz. Und deswegen müssen wir immer wieder neu anfangen. Und Gott hat auch Geduld mit uns. Er sagt nicht, also jetzt bist du schon so oft gescheitert, im Versuch, eine regelmäßige stille Zeit zu machen, mit dir wird das doch nie mehr was. Sondern wir dürfen immer wieder neu anfangen. Wir dürfen immer wieder dafür beten, Herr, hilf mir beim Beten. Und wir dürfen uns Jesus als Vorbild nehmen. Derselbe, obwohl er ja Gott in Person war, obwohl er ja das Wort Gottes höchstpersönlich war, immer wieder sich regelmäßig zur Stille vor Gott zurückgezogen hat. Wenn wir zum Beispiel Lukas 5, Vers 15 nehmen, aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus von Jesus. Und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Immer wieder hat unser Herr das gemacht. Oder Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Also Jesus selbst ist uns darin ein großes Vorbild. Er hat sich offensichtlich regelmäßig zum Beten in die Einsamkeit zurückgezogen. Jesus ist nicht gegen das gemeinsame Gebet. Er hat das praktiziert, er hat Gebetsgemeinschaften mit den Jüngern gehalten. Die ersten Christen haben das genauso gemacht. Und es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde ein regelmäßiges stattfindendes Gebetstreffen haben. So schön, dass am letzten Donnerstag 18.30 Uhr auch eine wachsende Anzahl von Menschen zum Gebetstreffen dazugekommen ist. Und sie sind alle immer wieder herzlich dazu eingeladen. Donnerstag 18.30 Uhr vor der Bibelstunde. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam beten. Aber das gemeinsame Gebet soll verankert sein in dem einsamen Gebet, bei dem jeder von uns mit seinem Herrn allein ist. Und niemand anderes als unser Herr selbst hat uns dafür ein wichtiges Beispiel und Vorbild gegeben. Also, Paulus sagt, sei treu im Beten. Das ist der erste Punkt, den er uns hier ans Herz legt. Und dann ermutigt er uns zu einer zweiten Sache, sei fleißig im Beten. Das ist der zweite Teil von Vers 18, mit allem Gebet und Flehen im Heiligen Geist. So steht es da wörtlich. Mit allem Gebet und Flehen im Heiligen Geist. Das steht so im griechischen Grundtext. Und Sie können sich das gerne mit Ihrem Kugelschreiber noch in Ihren Text hineinschreiben. In seinem Wort hat Gott uns viele Möglichkeiten gezeigt, wie wir beten können. Mit allem Gebet. Viele Möglichkeiten. Allein und in Gemeinschaft, mit gesprochenen Worten oder mit Liedern, mit gesungenen Worten. Wir haben auch Gebete gesungen heute Morgen schon. Du bist es, der uns erlöste. Das ist ein Lobgebet zu Jesus und zum Vater im Himmel. Wir können in verschiedenen Körperhaltungen beten, wir können sitzen, wir können stehen, wir können knien. Wenn wir öffentlich beten, ist dann einfach wichtig, dass wir darauf achten, dass durch unsere Gebetshaltung andere nicht irritiert werden. Aber vor Gott können wir die unterschiedlichsten Haltungen einnehmen. Es gibt verschiedene inhaltliche Anliegen des Gebetes. Und im Kindergottesdienst machen wir das immer wieder so deutlich. Der Daumen, der stützt die Hand, das ist das Lob Gottes. Dass wir ihn anbeten, dass wir ihm Ehre erweisen. Der Zeigefinger, mit dem wir auf andere zeigen. Die Sünde, das ist das Sündenbekenntnis. Herr, vergib mir meine Schuld. Der längste Finger ist der Mittelfinger. Der steht für den Dank. Am vierten Finger, oh, jetzt muss ich die andere Hand nehmen. Da haben wir den Ehering, wenn wir verheiratet sind. Das erinnert uns an andere Menschen, die Fürbitte. Und der kleine Finger, der ist für unsere eigenen Anliegen dann noch übrig. Da bleibt auch immer noch genügend übrig. Also der Daumen für das Lob, der Zeigefinger für das Sündenbekenntnis, der lange Finger für den Dank, der Ringfinger für die Beziehung zu anderen und der kleine Finger für uns selbst. So können wir uns an verschiedene inhaltliche Anliegen des Gebetes erinnern. Betet alle Zeit, sagt Paulus. Mit allem Gebet. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, für die ihr beten könnt und dürft. Und es ist interessant, Gebet, dafür gibt es im Griechischen ja viele verschiedene Begriffe. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist der allgemeinste Begriff, gewissermaßen der Oberbegriff für das Beten, den er hier gebraucht. Und so unterschiedlich diese Gesichtspunkte des Gebets, eins ist immer gleich. Echtes Gebet geschieht im Heiligen Geist, schreibt Paulus hier. Also im Heiligen Geist zu beten heißt nicht irgendwas zu lallen oder irgendwelche unverständlichen Wörter zu sagen, sondern im Heiligen Geist zu beten bedeutet, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns die Verbindung zum Vater und zum Sohn. Das heißt, er gibt uns diese innere Verbindung zu Jesus, dass Jesus uns hört, dass wir das wissen dürfen, dass wir an ihn glauben dürfen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass ihre Gebete richtig bei Jesus ankommen und beim Vater im Himmel. Da können wir ganz beruhigt und getrost beten. Er sorgt dafür, dass sie richtig ankommen, unsere Gebete. Und der Heilige Geist schenkt uns überhaupt das Vertrauen, erst zu beten und Gott als Vater anzurufen und Jesus als unseren König und Herrn und Erlöser. Sei fleißig im Beten. Bete mit allem Gebet und Flehen im Heiligen Geist. Welch eine Ermutigung. Und nun das Nächste. Obwohl wir als Christen den Heiligen Geist haben, wenn du zu Jesus gehörst, hast du den Heiligen Geist, verhalten wir uns in der Praxis oft sehr, sehr widersprüchlich. Sehr widersprüchlich. Wir kennen genau den Wert des Gebets. Wir lesen das an so vielen Stellen in der Bibel. Natürlich. Und wir lassen uns trotzdem so leicht ablenken vom Gebet und abhalten vom Gebet. Das ist einfach unser Problem. Wir sind widersprüchlich als Menschen. Wir sind nicht immer konsequent, sondern wir sind oft sehr inkonsequent. Und das ist kein Wunder. Der Teufel hat ein Interesse daran, uns vom Gebet abzubringen. Denn er will ja diese Verbindung zu Jesus immer wieder stören. Er ist ein Störsender, ein dauernder Störsender, der Teufel. Er will ja, dass wir die geistliche Waffenrüstung nicht nutzen. Dass wir nicht all das Große in Anspruch nehmen, was Gott uns schenkt. Und Paulus weiß natürlich auch, wie leicht wir uns vom Beten ablenken lassen. Wie oft wir schlafen, im übertragenen Sinne, wenn wir eigentlich beten sollten. Und darum gibt er uns hier eine dritte Ermutigung. In Vers 18, nämlich wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Und das ist das Dritte. Sei treu im Beten, sei fleißig im Beten, sei wachsam im Beten. Sei wachsam im Beten. Lass dich nicht einschläfern. Und in Kolosser steht das nochmal ganz ähnlich. Das ist also offensichtlich sehr wichtig, dass das hier nochmal gesagt wird. Kolosser 4, Vers 2, ein anderer Brief von Paulus. Da steht es auch, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Also auch den dritten langen Finger, den Danksagungsfinger, nicht vergessen. Beim Beten nachlässig zu werden, wissen Sie, das hatte im Apostelkreis Tradition. Einzuschlafen beim Beten hatte im Apostelkreis Tradition. Und es kann sein, dass Paulus gerade auf diese Szene hier anspielt. Nämlich an jenem Abend vor der Kreuzigung, wo man eigentlich nicht denkt, dass ein Apostel schläft. Das wird in Matthäus 26 beschrieben. Lesen Sie sich das unbedingt nochmal durch. Wo Jesus Petrus und zwei weitere Jünger mitnimmt zum Garten Gethsemane und ihnen sagt, Matthäus 26, Vers 38, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Und sie sollen beten. Und dann geht Jesus ein Stück weiter, um für sich allein in Ruhe zu beten. Und er kommt zu seinen Jüngern zurück, Vers 40, und findet sie schlafend. Genau. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, sagt Jesus, Vers 41. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann geht er zum zweiten Mal weg. Wachet und betet. Und dann betet Jesus wieder unter Hingabe seines ganzen Lebens. Und er kommt zurück und sie schlafen. Und dann geht es noch ein drittes Mal so. Und dann sagt Jesus schließlich, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Schlafen statt beten. Wir sind also nicht die Ersten, die Probleme haben mit der Wachsamkeit. Wir sind nicht die Ersten, die Probleme haben mit der Beharrlichkeit im Beten. Wissen Sie, das ist tröstlich und es ist beschämend zugleich. Und deshalb will Paulus uns hier aufrütteln. Er will uns wachrütteln, weil er weiß, wie stark unsere Einsatzfähigkeit im geistlichen Kampf beeinflusst wird von unserem Gebetsleben. Deswegen setzt er diese drei Verse hier so stark, so massig an das Ende der geistlichen Waffenrüstung. wacht mit Beharrlichkeit, sagt er. Das erinnert fast an einen Soldaten, der im Krieg auf seinem Posten bereitstehen soll. Sei wachsam, du sei auf deinem Posten, sei aktuell dran an Jesus. Nimm das ernst mit dem Gebet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Gebetsverbindung zum Herrn immer wieder neu suchen. Dass wir sie immer wieder neu aktualisieren. Man kann nicht auf Vorrat beten. Wir können nicht aus der Gebetskonserve leben. Gestern war ich im Auto unterwegs zu einer Veranstaltung im Solling. Das war ein ziemlich entlegenes Tagungszentrum. Da kam man nicht mit der Autobahn hin. Brauchte man für gut 100 Kilometer gut 2 Stunden. Und plötzlich, mitten in der Walachei, wissen Sie, was da passiert ist? Da fiel mein Navigationsgerät aus. Da sah ich nur noch diesen weißen Kreis mitten in grünem Umfeld. Der weiße Kreis, der für das Auto steht. Ich wusste also, das Auto war noch da. Aber der weiße Strich, der die Linie zieht vom Start zum Ziel, der war nicht mehr da. Und die Straßen waren nicht mehr da und die Umgebung war nicht mehr da. Es hat mich auch einiges an Zeit gekostet, muss ich sagen. Und da war mir endgültig klar, du musst das jetzt endgültig aktualisieren lassen, dein Navigationsgerät. Das stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als er zugelassen wurde im Jahr 2004. Und ansonsten komme ich damit ganz gut zurecht. Ja, Sie lachen. Aber wenn es dann ernst wird in der Walachei, da reicht's dann nicht mehr. Es ist nicht aktualisiert, es ist nicht nah dran. Die Software von 2004, die da offensichtlich noch drin ist, reicht nicht mehr aus. Und ich hatte natürlich die Predigt von heute im Hinterkopf. Ist ja klar. Und da fiel mir ein, das ist genau das Gleiche. Wacht beharrlich. Aktualisiere deine Gebetsverbindung zu Jesus. Auch die Verbindung zu Jesus muss immer wieder neu sein. Jeden Tag wieder aktuell die Verbindung zu ihm aufnehmen. Aktuell das Programm des Tages. Sonst finde ich mich nicht zurecht. Sonst verliere ich die Orientierung. Und es ist so gut, dass Jesus immer da ist. Und selbst wenn ich dann mal als ein weißer Kreis in einem grünen Umfeld mich verirrt habe, kann ich immer wieder sagen, Herr, ich brauche deine Nähe. Ich brauche es, dass du Tag für Tag bei mir bist. Und ich will es lernen, Jesus regelmäßig zu dir zu rufen. Sei wachsam, bleib dran, sei eifrig. Das hat nichts mit zwanghaft zu tun. Aber das heißt, wir lassen uns nicht einschläfern. Wir leben nicht geistlich aus der Konserve, sondern wir dürfen jeden Tag neu Jesus anrufen. Das ist also der entscheidende Schlussakzent hier bei Paulus. Eine leidenschaftliche Ermunterung zum Beten. Sei treu im Beten, bete alle Zeit. Sei fleißig im Beten mit allem Gebet und Flehen im Geist. Sei wachsam im Beten und bete und wach mit aller Beharrlichkeit. Und dann bleibt am Schluss noch die vierte. Ermutigung und Ermunterung, der vierte Auftrag. Und dabei legt uns Paulus an dieser Stelle eine Ausrichtung des Gebets besonders ans Herz, der vierte Finger, also der Ringfinger diesmal, und das ist die Fürbitte. Und er sagt, sei fürsorglich beim Beten. Das ist das vierte und letzte, was wir festhalten wollen, sei fürsorglich beim Beten. Wie formuliert es der Apostel hier? Und wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Also, sei fürsorglich beim Beten, sei fürsorglich im Flehen für alle Heiligen. Warum spannt er den Bogen so weit für alle Heiligen? Warum sagt er nicht für eure Ortsgemeinde oder für deine Familie? Weil der Epheserbrief die große programmatische Epistel über die Gemeinde Jesu insgesamt ist. Der große Brief über die weltweite universale Gemeinde Jesu. Das ist der Epheserbrief. Der diesen einzigartigen Organismus beschreibt, in dem völlig fremde und verschiedene Menschen einzig dadurch zu einer Familie verbunden werden, dass sie Jesus Christus als ihren Retter und König anbeten. Die Gemeinde Jesu ist unteilbar. Die Gemeinde Jesu hat ihre wahre Einheit in ihm. Und darum ist es immer wichtig, dass wir auch die Brüder suchen, auch die nicht hier bei uns vor Ort sind. Darum sind wir so dankbar für den Malachi-Kreis, in dem wir über hunderte von Kilometern hinweg uns verbinden und kooperieren mit anderen Christen, die auf dem gleichen Wege sind. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, sagt Paulus. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Das ist die wunderbare Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Und darum kann es uns nicht gleichgültig sein, wie es unseren Familienmitgliedern in China geht. Darum zum Beispiel macht Wolfgang Bühne Bücherarbeit in China. Und darum sollen wir beten für christliche Missionare, die in Pakistan bedroht werden oder in Kirgisistan verfolgt werden. Das kann uns nicht egal sein. Aber es kann uns auch nicht egal sein, welche Sorgen die Mitchristen in unserer Stadt haben. Und wie es Glaubensgeschwistern geht, die vielleicht 60 oder 100 Kilometer entfernt wohnen. Wir wollen füreinander beten. Oft ist es sehr begrenzt, was wir praktisch füreinander tun können. Aber es gibt dieses Mittel, diesen Dienst, der ist so wirkungsvoll. Und der ist jedem Christen möglich, auch den Älteren und Kranken. Und das ist die Fürbitte, einzutreten für andere. Das kostet auch Selbstdisziplin, es kostet Zeit, es kostet Mühe, dass ich dran denke, dass ich mich informiere, was braucht der andere, was ist bei ihm los. Paulus schreibt mal in Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, da sind die Schwestern immer eingeschlossen, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott. Helft mir mit durch eure Fürbitte. Sogar Paulus braucht die Gebetshilfe seiner gläubigen Zeitgenossen. Verstehen Sie? Der hat nicht gesagt, naja, der Apostel, der wird schon machen, der wird schon richten. Der Apostel. Sondern Paulus sagt, Leute, bitte betet für mich. Ich brauche eure Fürbitte. Und dadurch können wir natürlich, die wir das erst recht brauchen, wenn es schon Paulus brauchte, dann braucht ihr armer Prediger erst recht. Und dann brauchen wir alle, die wir im Dienst des Herrn stehen, erst recht. Und jeder Christ steht irgendwo im Dienst des Herrn. Dass wir füreinander beten, dass wir getragen werden. Und darum diese vierte Ermutigung, sei fürsorglich beim Beten. Ganz weitherzig für alle Heiligen. Und das ist nicht dadurch erledigt, dass sie sich hinsetzen und sagen, Herr, ich bitte dich für alle Heiligen, Amen. Dann haben sie auch für alle Heiligen gebetet. Und das macht Paulus ganz zum Schluss deutlich, an einem eigenen, ganz persönlichen Beispiel. Es reicht ihm nicht, wenn die Epheser allgemein für alle Heiligen beten, da wäre er ja auch schon drin, sondern er bittet ausdrücklich, darum haben sie es gemerkt, in Vers 19, dass sie für ihn persönlich bitten. Er fügt hinzu, und für mich. Obwohl er ja zu allen Heiligen sicherlich auch dazugehört. Und für mich, sagt er. Bitte denkt auch an euren Apostel. Für wen beten Sie? Fürsorgliches Gebet ist auch persönlich ausgerichtet. Welche Mitchristen kommen in ihrer persönlichen Fürbitte vor? Das ist mir immer eine riesige Freude, wenn mir jemand sagt, Nestvogel, ich bete für Sie. Sie stehen auf meiner Liste. Du stehst auf meiner Liste. Nicht auf meiner Abschussliste, sondern auf meiner Gebetsliste. Das ist keine Kleinigkeit. Es kommt durchaus darauf an. Und ich muss Ihnen sagen, wie sehr mich das immer freut und beruhigt, wenn Menschen mir das sagen, auf die ich nie gesehen habe, die vielleicht mal eine Predigt übers Internet gehört haben oder irgendeinen Artikel gelesen und die sagen, ich bete für Sie, ich bete für Ihren Dienst. Das ist eine solche Ermutigung. Das wird Gott auch erhören. Das wird Gott auch einbauen in seine Pläne. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, sich eine Fürbitteliste zuzulegen. Das ist kein stures Gesetz. Das ist keine formalistische Methodologie. Aber das kann eine Hilfe sein. Für mich ist es eine Hilfe, eine Liste anzulegen, auf die Sie die Menschen schreiben und die Glaubenswerke schreiben, für die Sie regelmäßig beten. Das ist eine gute Erinnerung. Ich brauche das jedenfalls, mich auf diese Weise an Menschen zu erinnern. Und meine Listen sind schon ganz gut, aber ich muss sie noch treuer und konsequenter benutzen, meine Listen. Und für mich, sagt Paulus. Das ist, als würde er sagen, und wenn du eine Gebetsliste hast, schreib meinen Namen mit drauf. Und für mich. Und er nennt auch das ganz spezielle Gebetsanliegen, das ihm besonders wichtig ist. Er befindet sich in dramatischer Situation. In Vers 20, er sagt, ich bin der Botschafter in der Kette, der Botschafter im Knast. Ein Botschafter repräsentiert die Zeichen, die Insignien seines Herrn. Und bei Paulus sind es die Schmerzen in Eisenketten. Und das ist ausgesprochen passend. Das sind die Insignien seines Herrn, die schmerzenden Eisenketten. Ich repräsentiere den König, sagt Paulus damit, der sich anketten ließ. Ich bin ein Bote in Ketten. Ich repräsentiere den König, der sich foltern ließ. Ich repräsentiere den König, der sich kreuzigen ließ für meine Schuld am Kreuz. Den repräsentiere ich, für den stehe ich. Ich bin sein Bote in Ketten. Und nun ist erstaunlich, worum Paulus nicht bittet. Er bittet hier nicht um die Befreiung aus dem Gefängnis, obwohl das völlig legitim wäre. Wir dürfen auch, und er hat das auch oft getan, für unsere ganz menschlichen Bedürfnisse und Nöte bitten, dass die Krankheit wieder weggeht. Dass bestimmte Geldsorgen sich erledigen lassen. Dass die Schmerzen nicht mehr so schlimm sind. Dafür dürfen und sollen wir beten. Wir sollen wirklich alles vor Gott ausschütten. Aber hier betet Paulus noch für ein höheres Ziel. Wofür betet er? Wie steht es hier? Dass ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündige, dessen Bote ich bin in Ketten, und dass ich mit Freimut, das heißt mit Freude, mit Vollmacht, mit Klarheit, mit Mut davon rede, wie ich es muss, wie es angemessen ist. Ich bin der Bote in der Kette. Ich bin der Bote eines Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dass er der Retter ist für alle Welt, das verkündige ich. Und betet dafür, dass auch wenn ich in der Kette bin, dass ich das trotzdem mutig tue. Parrhesia steht hier, freimütig. Zweimal steht dieses Wort hier. Ohne falsche Zurückhaltung, ohne unwahrhaftige Diplomatie. Es gibt auch wahrhaftige Diplomatie, aber ohne unwahrhaftige Diplomatie. Ohne Einschränkung. Ohne weichgespült zu sein, ohne Menschenfurcht, ohne das Schielen nach weltlicher Ehre, sondern Parrhesia mit Freimut. Und ihr Lieben, sogar Paulus hat es nötig, dass für seine Verkündigung gebetet wurde. Und wie viel mehr brauchen wir alle das, dass für unsere Verkündigung gebetet wird, für unser Zeugnis gebetet wird, für den Dienst vom Marktkauf gebetet wird, den Missionsdienst dort, für die Verkündigung im Kindergottesdienst gebetet wird, für die Verkündigung im Jugendkreis gebetet wird, für die Verkündigung, die geschieht, wenn wir in unserem beruflichen Umfeld mit anderen Menschen sprechen, gebetet wird, für die Verkündigung im Altenheim gebetet wird. Darum wollen wir den Herrn bitten, füreinander, dass er uns darin segnet. Und so darf ich das zum Schluss nochmal zusammenfassen. 4 große Ermutigungen legt Gott uns heute Morgen mit diesem Bibeltext ans Herz. Du hast die geistliche Waffenrüstung, wenn du zu Jesus gehörst. Lass ihn nicht brach liegen. Lass diesen großen Schutz nicht ungenutzt, sondern bete. Sei treu beim Beten. Das war das Erste. Betet alle Zeit. Sei fleißig beim Beten. Bete mit allem Bitten und Flehen im Heiligen Geist. Sei wachsam beim Beten und wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ja, sei fürsorglich beim Beten. Wollen wir den Herrn bitten, dass er uns die Kraft gibt, das in der nächsten Woche auch wieder zu praktizieren. Ich komme zum Schluss. Gestern, nach dem letzten Vortrag, kam ein junger Mann auf mich zu, mit dem großen Verabschiedungswirrwarr, und sagte, da können wir hinterher noch mal kurz reden. Ich sage, klar, warten Sie einfach, bis hier alles vorbei ist. Und dann standen wir da, die anderen waren zum Abendessen gegangen und er sagte, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich bin kriminell geworden, ich bin sogar im Gefängnis gelandet. Und meine Frau hat sich verständlicherweise von mir scheiden lassen. Sie hat die Tochter mitgenommen. Ich habe so viel kaputt gemacht. Aber ich habe zu Jesus gefunden, sagt er. Einer von den Männern hier hat mich einfach in die Gemeinde mitgeschleppt. Und dort habe ich von Jesus gehört. Und ich habe mich zu ihm bekehrt. Ich gehöre zu ihm. In meiner Not hat er mich gefunden. Aber was kann ich jetzt tun? Was soll ich machen mit meiner Frau? Wie kann ich da irgendwas rückgängig machen? Und ich habe gesagt, kämpfen Sie. Kämpfen Sie um Ihre Frau. Sagen Sie ihr nochmal ganz deutlich, dass Sie einsehen, dass es falsch war, was Sie gemacht haben. Schreiben Sie einen Brief. Lassen Sie nicht locker. Kämpfen Sie. Schicken Sie ihr Blumen. Tun Sie alles, was irgend geht, um Ihre Frau zurückzugewinnen. Und haben Sie Geduld. Lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn sie sagt, nee, ich will nicht mehr. Werben Sie um sie. Und Jesus ist bei Ihnen. Es war nur ein kurzes Gespräch. Er musste ja dann zum Essen, ich musste abfahren. Aber das Gute ist, wir haben als Christen immer ein Mittel, die Fürbitte. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie uns noch beten. Und dann habe ich einfach all dies nochmal Jesus gesagt. Ich habe zu Jesus gesagt, Herr, du siehst diesen Sergej, du weißt, was alles gewesen ist in seinem Leben. Wir danken dir, dass du ihn zum Glauben gebracht hast, dass er jetzt dir gehört. Aber hilf ihm bitte, seine Frau zurückzugewinnen. Mach sie bereit und führe sie auch zum Glauben und hilf, dass er seine Tochter zurückgewinnt. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich habe gesagt, ich werde ihren Namen aufschreiben. geben Sie mir bitte Ihren Namen, wenn ich das darf, und dann schreibe ich das mit auf meine Fürbitteliste. Und ich werde versuchen, regelmäßig für Sie zu beten. Und es ging ein solches Strahlen über sein Gesicht. Der hat geglaubt, dass Fürbitte hilft. Der hat genau dieses verstanden, was Paulus sagt. Und vielleicht können ja einige von Ihnen mir dabei helfen, für Sergej zu beten. Sergej aus dem Solling. Das ist ein Anliegen für unsere Fürbitte, dass der Herr ihm Kraft gibt, dass er seine Frau zurückgewinnt, dass die Frau zum Glauben kommt und dass aus dieser großen, schlimmen Not wieder eine richtig glückliche Familie wird, die zur Ehre Gottes lebt. Fürbitte kann so viel bewirken, denn wir haben einen mächtigen Gott und er ist wirklich treu. Amen.